prachtvolle Sonnenaufgänge im Orchester, flirrende Hitze, Vogelstimmen im Wald, Regentropfen, Szenen am Bach, Meereswogen, wilde Stürme und Gewitter, all das lässt sich in Tönen und Klängen einfangen. Schöne und auch schreckliche Naturbilder in der Musik gibt es immer schon. In Zeiten des Klimawandels reagiert die Kunst mehr und mehr darauf, wie sich die Natur verändert. Wie klingen diese Veränderungen in der Natur? Werden sie hörbar, spürbar? Der Herbst aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Neu gespielt. Nicht unbedingt unangenehm, wenn wir nur oberflächlich zuhören. Aber die Melodien und Harmonien klingen doch ein bisschen anders als sonst. Es ist einiges verrutscht im Vergleich zu dem, was Antonio Vivaldi komponiert hat. Immer wieder gerät das Ganze aus den Fugen. Dann wieder scheint alles in Ordnung zu sein. Wie immer, wie wir es kennen. Thank you. Vor 300 Jahren hat Antonio Vivaldi die vier Jahreszeiten in Musik gesetzt. Seitdem hat sich viel verändert. Temperaturen, Wetterverhältnisse und damit auch die Jahreszeiten selbst. Extreme Wetterlagen nehmen zu. Trockenheit, Sturm und Starkregen. Naturkatastrophen hat es immer schon gegeben, aber sie werden häufiger. In einem Experiment hat ein Computeralgorithmus die meteorologischen Daten der letzten Jahrhunderte verglichen und in Musik umgerechnet. Um es einfach mal hörbar zu machen. Wie wirkt sich der Klimawandel aus auf die Melodien und Harmonien der vier Jahreszeiten, auf die Besetzung der Instrumente? Simone Candotto ist Posaunist und Komponist. Er hat die alte Partitur Vivaldis neu arrangiert, anhand der Computerberechnungen.
Vivaldi hat die vier Jahreszeiten für Streichorchester und Cembalo geschrieben. In unserer Fassung besetzten wir einige Instrumentengruppen neu. Für die Naturkatastrophen im Herbst und Winter kommen Blechbläser dazu. Die Posaunen dienten schon früher der Gestaltung von katastrophalen Momenten und traurigen Passagen. Und auch die Hörner, die hier zum Einsatz kommen, sollen auf die Bedrohlichkeit der Situation aufmerksam machen. Auf einmal klingen die Jahreszeiten so ungewohnt und fremd, wie sie sich derzeit schon anfühlen.
Wenn du dann stehst, wo es still ist, dass du es merkst, wenn das Denken aufhört und das Hören anfängt. Wenn das Hören aufhört und das Sehen anfängt, wenn ein Vogel fliegt, wenn du als schwarzer Vogel gleitest und schreist, wenn du zu sprechen ansetzt in der klaren Luft und von nichts sprechen kannst als dem Licht, so als wäre es das erste Licht. Wenn du einen Schatten auf den Fels wirfst und sagst, mein Schatten bleibt und der Fels vergeht. Wenn für jetzt wahr ist, dass es gut ist, den ganzen Einsatz zu wagen, kannst du die Wüste mit Namen nennen.
Wenn die Wüste sinkt in der drückenden Hitze, dann gehen die Kamele langsam. Sie reagieren nicht auf die Stimmen ihrer Hirten, auch nicht auf die Dünen, die sich langsam durch den Sand schieben. Wasser ist in der Wüste ein uraltes Märchen. Sein Anfang liegt in jedem Sandkorn, sein Ursprung im Nachtwind. Und wenn der Wind singt, erzählt er die Geschichte von fallenden Sternen und vom Sand, vom Leben und vom Tod. Und manchmal sogar vom Geheimnis des Wassers.
Kann die Poesie der Natur eine Stimme geben? Sagen, was die Wüste erzählt oder der Sand? Und wie ist das mit Musik? Kann sie die Natur zum Klingen bringen? Das Lied der Erde singen, in Töne fassen, was mir die Blumen auf der Wiese erzählen? Zwischen Sehnsucht und Verzweiflung, Leben und Sterben? Gustav Mahler hat danach gesucht.
Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen, ist das Unbekümmertste, was ich je geschrieben habe. So unbekümmert, wie nur Blumen sein können. Ich lasse mir etwas Schönes von den Blumen erzählen. Gott, sind die Menschen dumm, dass sie nichts davon wissen wollen. Was das für Klänge sind, kann sich niemand vorstellen, kaum noch ich. So herrlich, lauter eingefangene Sonnenstrahlen. Dass es bei der harmlosen Blumenheiterkeit nicht bleibt, sondern plötzlich ernst und schwer wird, kannst du dir denken. Wie ein Sturmwind fährt es über die Wiese und schüttelt Blätter und Blüten, die auf ihren Stängeln ächzen und wimmern, wie um Erlösung flehend in ein höheres Reich. Die Natur hört nicht auf uns Menschen, selbst wenn wir denken, dass wir sie beherrschen können.
Musik als Fürsprecherin der Natur. Kann das gegen den Klimawandel helfen? Vielleicht. Denn es macht Eindruck, die Veränderungen mit den eigenen Ohren zu hören. Das Ohr ist ein starkes Sinnesorgan. Hören wirkt tief. Es bewegt uns im Innersten und erkennt feinste Nuancen. Es lässt sich so schnell nicht täuschen oder verschließen. Und es bewertet das Gehörte sofort und sehr persönlich. Mag die Musik oder mag sie nicht? Der Geschmack ist höchst individuell. Komponisten wie Gustav Mahler fangen ganz bewusst Naturlaute ein in ihrer Musik. Andere sprechen mehr von Empfindung als von Tonmalerei.
Thank you.
Die 6. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Natur wird hier Klang, und zwar mit persönlichen Empfindungen. Nicht nur, wie es auf dem Lande klingt und singt, sondern wie wir Menschen diese Idylle erleben und fühlen. Tief durchatmen vor lauter Freiheit und frischer Luft, den Puls beruhigen vor lauter Schönheit um uns herum, uns leicht fühlen, friedlich, romantisch verzaubert. Daher der Name der Sinfonie, Pastorale. Komponiert vor gut 200 Jahren und heute mehr denn je ein klingendes Sinnbild der Natur. So hat Beethoven es in die Noten geschrieben.
Eine Symphonie unter dem Titel Erinnerung an das Landleben in F-Dur. Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Szene am Bach. Vogelrufe von Nachtigall, Wachtel und Kuckuck.
Ludwig van Beethovens Pastorale. Ein frühes Bekenntnis zum Klimaschutz. Was empfinden wir, wenn wir in der Natur sind? Was, wenn wir ihr ausgeliefert sind? Was, wenn wir zusehen, wie sie zerstört wird? Brauchen wir dann eine neue Pastoralsinfonie? Der australische Komponist Brad Dean hat eine geschrieben, für unsere Zeit. Mit vielen Vogelstimmen, die in der Buschlandschaft Australiens zu hören sind. Denn auch dort werden die Vögel immer weniger.
Der Farmer am Fluss, in der Biegung, hat die goldenen Akazien gefällt, die ich so liebte. Auch die Drossel hat sie geliebt und der schnelle Fächerschwanz, die trällernde Elster und der scheue Laubsänger. Nun sind die Vögel verschwunden und die Sonne brennt unbarmherzig in der kahlen Steppenlandschaft. Und im Wagen an der Straße da drüben sammelt der Farmer letzte Rinde ein.
Es sind ganz verschiedene Vogelarten, die einen Weg in meine Pastoralsinfonie gefunden haben. Typisch für Australien ist der sogenannte Bellbird, der Glockenvogel. Das sind Vögel, die in riesigen Kolonien wohnen. Man hört ganz viele glockenartige Laute. Dann gibt es Whipbirds, Wippflöter. Die rufen erst rauf, dann zweimal runter. Für mich sind Vögel die größten Musiker auf dem Planeten. Eine Offenbarung, die Natur so wahrnehmen zu können. Da fühlt man sich als Teil von einem Ökosystem. Mein Plan war, in Musik zu zeigen, welcher Druck auf dem Ökosystem war. Druck von Menschen, die noch ein Einkaufszentrum wollen oder noch eine Abkürzungsstraße durch diesen wunderbaren Wald. Dadurch werden die Klänge mehr mechanisch. Und man spürt, dass der Mensch die Oberhand gewinnt mit Äxten, Baggern und Baumaschinen.
Komm Wildnis in unsere Häuser, zerbrich die Fenster. Komm Wetter mit deinen Stürmen und feg die Ziegeln weg. Komm mit Schnee und Hagel, zerschlag den einvernehmlichen Schlaf, die müden Erklärungen. Komm Eis, vergletscher die Schattenbanken und unseren Trieb zur Liquidität. Komm steigender Meeresspiegel über unsere Uferzonen, gründlich aufgeweicht von Reue. Kommt Erdstöße, erschüttert unsere Wohnungen, die wir gegründet haben, auf allem, was wir schon immer so machen. Komm Beben und mach schnell, dass der Fels uns bedeckt. Über uns Wasser, Wüste, Wetter und die alles, alles bedeckende Wildnis.
Warum braucht man Instrumente, um Musik zu machen? Die Natur ist das beste Instrument mit dem schönsten Klang. Ich habe die Klänge der Natur immer schon geliebt. Steine, Wasser, Wind, Holz. Die natürlichen Strukturen im Klang faszinieren mich. Wenn die Menschen im Einklang mit der Natur leben, dann kann alles wunderbar sein. Wenn wir aber die Natur ignorieren, sie nicht respektieren, dann erleben wir ein Desaster. Meine Musik verweist auf Erdbeben, Tsunami und Taifun, aber schlussendlich kommt sie zurück zu Beethoven. Wir brauchen Harmonie. Musik zu schaffen bedeutet, Harmonie herzustellen zwischen der Natur und dem Menschen. Musik.
Die Natur weint, Tears of Nature. Der chinesische Komponist Tan Dun lässt das Marimba-Phon weinen um die Opfer des Tsunamis in Fukushima und um die Opfer in der chinesischen Provinz Sichuan. Dort hat ein gewaltiges Erdbeben ganze Städte zerstört und Zehntausende Menschen getötet. Auch auf der anderen Seite des Pazifik gibt es Opfer. Dort hat der Hurricane Sandy große Teile von New York verwüstet und unter Wasser gesetzt.
Das Leben auf diesem Planeten kommt ursprünglich aus dem Meer. Wenn das Polareis schmilzt und die Meeresspiegel steigen, werden die Menschen irgendwann wieder wortwörtlich zu Wasser werden.
Das sagt der amerikanische Komponist John Luther Adams. Seine Musik erkundet die Wellenbewegungen der Meere und das Eintauchen und Aufgehen im Ozean.
Become Ocean, eine Meditation über die weiten, tiefen und geheimnisvollen Gezeiten unserer Existenz.
Was Tsunami-Wellen von herkömmlichen Wellen unterschied, war so ziemlich alles. Tsunami-Wellen wurden nicht an der Oberfläche erzeugt, sondern in der Tiefe. Sie waren nicht das Resultat von Stürmen, sondern entsprangen einem seismischen Schock. Und Schockwellen bewegten sich mit völlig anderen Geschwindigkeiten fort. Der Tsunami raste mit 700 Stundenkilometern nach allen Seiten. Schon die erste Welle transportierte 1 Million Tonnen Wasser und eine entsprechend gewaltige Menge an Energie. Der Meeresboden wurde flacher und bremste die Welle ab. Als sie die ersten Bohrplattformen in der Nordsee erreichte, war sie nur noch 400 Stundenkilometer schnell, dafür aber 15 Meter hoch. 15 Meter waren nichts, weswegen man sich auf Plattformen ernsthaft Sorgen machte, solange es sich um eine gewöhnliche Sturmwelle handelte. Eine Schockwelle hingegen, die mit 400 Sachen unterwegs war, besaß die Wirkung eines aufprallenden Jumbo-Jets. 8 Minuten später war der Tsunami gegen die Klippen der Färöer-Inseln geschlagen. 4 weitere Minuten später hatte er die Shetlands erreicht. Shetlandinseln, Großbritannien, das Meer. Wo war das Meer? Er stutzte und blieb stehen. Wo eben noch Brandungswellen gegen den Strand geschlagen waren, breitete sich eine schlammige Ebene aus, durchsetzt mit flachen Felsen. Das Meer war hunderte von Metern zurückgewichen, aber es musste innerhalb der letzten 5 Minuten passiert sein. Auf weiter Fläche war nur Boden zu sehen. Keine Ebbe konnte das in derart kurzer Zeit bewirkt haben. Ein Geräusch drang an seine Ohren, schwoll an, wurde lauter. Das klang nicht wie ein Flugzeug, eher wie ein heranrollender Gewitterdonner, nur viel zu gleichmäßig für Donner, und es hörte nicht auf. Plötzlich wurde ihm klar, was es war. Zwischen Entsetzen und Faszination sah er, wie sich der Horizont verfinsterte. Das Meer kam zurück. Die Welle war riesig. Ihm wurde bewusst, welche Katastrophe sich da ereignete. Der Tsunami breitete sich ringförmig aus. Seine Wucht würde auch bis nach Norwegen reichen, bis nach Holland, Deutschland, Schottland und Island. Der Himmel war noch schwärzer geworden und der Wind blies mit zunehmender Heftigkeit. In das Heulen des Windes und das Tosen der Brandung mischte sich ein neues Geräusch, eine Art lautes Schlürfen. Sie starrte hinaus aufs Meer und sah zu, wie das Meer verschwand. Als habe jemand irgendwo den Stöpsel gezogen. Eine Fläche schwarzen, zerklüfteten Untergrunds kam zum Vorschein, soweit das Auge reichte. Dann hörte sie das Donnern. Fern am Horizont manifestierte sich etwas Diffuses, Gewaltiges in dem Unwetter und nahm langsam Gestalt an. Zuerst glaubte sie, eine noch schwärzere Wolkenfront zöge dort auf, doch die Front kam zu schnell näher und ihre Oberkante war zu gerade. Unwillkürlich machte sie einen Schritt nach hinten. Dunkelheit setzte sich herab. Langsam hob sie den Kopf und sah die Welle. Sie wusste, dass es zu spät war. Sie hatte schnell gelebt. Sie würde schnell sterben. Sie hoffte wenigstens, dass es schnell ging. Nach einer Viertelstunde jagte die zweite Welle heran, nicht minder gewaltig als die vorangegangene. Eine dritte Welle, 20 Minuten später, war nur noch halb so hoch. Danach kam eine vierte und dann nichts mehr.
Become Ocean, mit dem Meer eins werden. Unerbittlich rollen die musikalischen Wellen dem Ende zu. Irgendwann lässt der Komponist John Luther Adams die Noten der Partitur rückwärts spielen. Fast so, als wolle er mit seiner Musik die Klimaveränderungen zurückdrehen. Das geht natürlich nicht. Aber Musik und Poesie können unsere Sinne schärfen für das, was in der Natur passiert. Ich bin Antonia Ronnewinkel und ich habe Sie eine Stunde lang mitgenommen in SWR 2 Lost in Music. Auf eine Hörreise durch Gedichte, Geschichten und Klänge, die den Klimawandel hörbar machen. Die Zitate sprachen Frauke Vetter, Dominik Eisele und Johannes Wördemann.